Die Mächte der Finsternis scheinen uns oft so fern, viele zweifeln sogar, ob es einen Teufel gibt. Oder sie lassen sich einlullen von Filmen, wo der Teufel als cooler Typ dargestellt wird. Aber mit Satan und seinen Dämonen ist nicht zu spaßen. Unser heutiger Gast war noch nicht mal geboren und bereits dem Teufel geweiht. Und dass sie heute frei und lebendig vor uns ist, kann man nur als Wunder bezeichnen. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Und auch dir herzlich willkommen. Wir sind so froh, dass du lebendig zu uns sprechen kannst.
Danke.
Es hat einen sehr ernsten Hintergrund, warum du uns dein Gesicht nicht zeigen möchtest. Willst du uns das erklären?
Gerne. Und zwar ist es so, wenn man mal im Satanismus drin war, dann gibt es drei Sachen, die man gar nicht machen darf. Und zwar erstens aussteigen, zweitens Christ werden und drittens erzählen. Also ich musste auch mehrere Schweigeschwure ablegen und wenn man dann anfängt zu sprechen, das kann auch mit dem Tod enden.
Wie bist du eigentlich aufgewachsen und wie bist du in die satanischen Kreise hineingekommen?
Bei mir waren es die Vorfahren, also schon meine Großmutter hat mich dem Satan geweiht. Sie war eine ziemlich hochrangige Hexe und auch mein Vater war drin und sie haben mich an die Rituale bringen lassen und mein Vater war auch dabei.
Aber wie macht man das, seine Seele dem Teufel verschreiben?
Mit Worten, sehr oft mit Blut, mit dämonischen Kräften, in den Zeremonien, bei den Ritualen.
Da sprechen wir gleich noch drüber, über diese Rituale. Und wie macht man das, ein Kind dem Teufel zu verschreiben?
Genau so, man bringt es dem Teufel, das wird innerhalb von den Ritualen gemacht. Die Hexen und die Satanisten, die sprechen dann ihre Sprüche dazu, wo sie die Dämonen anrufen, den Teufel anrufen und oft sind dann auch Opfer mit im Spiel.
Und was bedeutet es, dem Teufel geweiht zu sein?
Eine lebenslange Gefangenschaft, wenn Gott einem nicht daraus befreit. Also man ist ein Eigentum vom Teufel.
Aber jetzt sag mir, wie bekommt man diese Dämonen? Wie wird man besessen?
Durch die Rituale, dadurch, dass man sie ins Leben einladen muss oder halt auch, dass man verschrieben wird, oftmals mit Blut. Oder ein Beispiel ist, dass sie einem so lange quälen, bis man fast stirbt und dann holen sie einem zurück und dann steht ein Dämon da und dann sagen sie, schau mal, dieser Dämon hat dir jetzt das Leben gegeben, der hat dich jetzt gerettet, das ist jetzt der Geber von deinem Leben, also eigentlich das, was Jesus sein sollte. Und dann ist man Eigentum von diesem Dämon. Das gibt dann ganz starke Verbindungen zu diesem Dämon. Und sie arbeiten auch oft mit Vergewaltigung. Das Sexuelle ist auch sehr wichtig. Das Sexuelle ist ein Teil, wo es fast am einfachsten ist, Dämonen weiterzugeben. Und das ist auch vom Biblischen her ein sehr wichtiger Punkt, weil in der Bibel heißt es ja, und sie wurden ein Fleisch. Das heißt, wenn man einfach leichtfertig mit jemandem schläft und diese Person vielleicht nicht einmal kennt, dann können die Dämonen dann von der einen Person auf die andere Person übergreifen. Und diese biblischen Prinzipien kennt der Teufel halt sehr gut. Der kennt die Bibel manchmal besser als wir. Und das ist ganz ein gefährlicher Punkt. Das kann so weit gehen, dass ein Mädchen im Teenageralter sich plötzlich anfängt zu verändern und die Eltern wissen nicht warum. Und dann kann es sein, dass dieses Mädchen mit einem Jungen geschlafen hat, der halt okkult stark belastet ist. Und das Mädchen war sich das nicht bewusst. Und die Belastungen gehen über und fangen an, das Mädchen zu beeinflussen.
Ja. Wie muss man sich so einen Dämon vorstellen?
Schrecklich. Also einen Dämon zu sehen, das macht sehr große Angst. Das ist sehr kalt. Ja, es ist einfach schlimm. Es ist ja alles Böse, alles Negative. Wenn man einen guten Engel sieht, dann ist es Wärme, das ist Frieden, das ist ein schönes Licht, das ist angenehm, das ist Geborgenheit. Und ein Dämon ist genau das Gegenteil. Und manchmal heißt es ja auch, er kommt als Engel des Lichts. Aber ich persönlich habe das so erfahren, dass es kein schönes Licht ist. Es gibt manchmal so Licht, das stresst mehr, wie von Neonlampen. Das ist so ein kaltes Licht, ein ekliges Licht, ein unangenehmes Licht. Und halt sehr beängstigend, mit sehr viel Panik.
Du hast von Ritualen gesprochen und als Kind ist man da schon dabei?
Ja, genau. Sie fangen schon eigentlich während der Schwangerschaft damit an, wenn sie die Möglichkeit haben. Und starten schon da, das Kind zu traumatisieren. Das geht dann auch darum, dass sie einem programmieren können. Das geht über die Hirnfunktion. Und je früher sie anfangen damit, desto besser können sie das Kind dann auch kontrollieren, manipulieren, steuern.
Wie geschieht das während der Schwangerschaft?
Zum Beispiel, dass die Mutter in den Bauch geschlagen wird. Oder dass man teuflische Musik an den Mutterbauch hält. Das Kind kriegt das ja auch schon mit. Oder dass die Mutter sehr bittere Sachen essen muss.
Bittere Sachen?
Ja. Genau.
Und also man fängt recht früh schon an, das Baby ja. im Mutterleib zu manipulieren.
Also zu traumatisieren. Es geht darum, dass man es schon traumatisieren kann.
Traumatisieren, ja. Okay. Das lässt mich daran denken, welche Vorsorge man als gute Mutter für sein Kind treffen könnte.
Ja, richtig.
Also auf die Musik achten, auf die Ernährung achten.
Ja.
Ist natürlich schützen vor Erschütterungen.
Genau.
Also das prägt dann das Kind schon von Mutterleib an?
Ja, richtig.
Okay.
Es kriegt ja auch die Ängste mit von der Mutter und so. Und also wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sind ja die Mütter in den Ritualen oder in diesen Kreisen drin. Die haben natürlich auch Ängste und Panik, Horror und das Ganze.
Das überträgt sich auf das Baby.
Ja.
Welche Rolle spielt der Gehorsam in diesem Kult?
Eine sehr große Rolle. Das ist etwas vom Höchsten überhaupt. Das funktioniert halt auf Gehorsam, auf Fügigkeit, auf blinden Gehorsam. Man hat nichts zu fragen und nichts zu sagen. Und das trainieren sie auch schon im Kleinen. Zum Beispiel bei einem Ritual machen sie das so, dass sie sperren ein Kind ein in einen Raum ohne Wasser und ohne Essen. Und dann kommt ein Trainer rein, also jemand aus dem Kult, und der isst und trinkt vor diesem Kind. Und dann fragt das Kind, darf ich auch haben? Und dann wird das Kind so lange verprügelt, bis es einfach nicht mehr fragt. Und so funktioniert, also es ist eigentlich mehr als Gehorsam. Man hat selber nichts mehr zu entscheiden, man hat nicht mehr zu sagen, wann bin ich traurig, wann bin ich müde, wann habe ich Hunger, was möchte ich tun oder was möchte ich nicht tun. Das spielt absolut keine Rolle mehr.
Genau. Diese Satanisten, beten sie direkt zu Satan?
Ja, ab einem gewissen Rang beten die direkt zu Satan und wissen das auch, ja. Das ist so.
Geschieht das regelmäßig?
Ja, immer, bei den Ritualen.
Bei den Ritualen oder auch täglich?
Ich denke auch täglich. Die haben immer so ihre Zeremonien und ihre Punkte, wo sie hin müssen und wo sie gehorsam sein müssen. Das läuft sowieso alles über Gehorsam.
Mhm.
Genau.
Und was haben jetzt Kinder mit satanischen Ritualen zu tun?
Wieder das, dass man so früh wie möglich damit anfangen will. Es geht dabei auch um Mind Control und um Programmierung. Und beim Kind, das kann man noch besser steuern. Das Gehirn ist noch nicht entwickelt. Die Identität ist auch noch nicht entwickelt. Das entwickelt sich hier erst im Laufe von der Kindheit. Und wenn man schon beim Kind anfängt, kann man viel mehr erreichen. Wenn eine erwachsene Person reinkommt, die bringt schon Charakter mit, die kennt gewisse Sachen schon, die weiß zum Teil ja schon, was ist gut und was ist böse, die hat irgendwo doch ihre Grenzen, was sie nicht mehr mitmacht. Und bei einem Kind kann man das halt viel besser vorgeben.
Ab welchem Alter werden da Kinder einbezogen?
Ja, also sofort, eben schon während der Schwangerschaft und sobald die Kinder auf der Welt sind, machen sie auch schon gewisse Trainings. Zum Beispiel, sie lassen die Babys von einer gewissen Höhe fallen und schauen dann, wie das Kind reagiert. Oder das Kind kriegt über einen langen Zeitraum kein Essen, kein Trinken, keine Liebe, keine Nähe. Und schon anhand von dessen kann man herausfinden, was wird das Kind für einen Charakter entwickeln. Also hat es einen starken Charakter? Oder hat es eher einen schwächlichen Charakter? Und sie wollen lieber die haben mit einem starken Charakter. Obschon, wenn man einen starken Charakter hat, kriegt man mehr Bestrafungen, weil man sich mehr dagegen wehrt. Und doch im Leben, die Leute, die einen starken Charakter haben, kommen in der Regel halt schneller ans Ziel oder weiter, weil sie den Kopf durchsetzen. Und Menschen, die eher einen sanften Charakter haben, die hat man zwar schneller dort, wo man sie haben will, die kriegen auch weniger Bestrafungen, aber die gehen in der Regel dann nicht so weit.
Wie sehen diese Bestrafungen aus?
kommt ganz darauf an, um was es geht. Das, zum Teil wird es dann sehr hart, also mit Schlägen, mit Folter, mit Missbrauch, eben mit Einsperren in sehr enge Räume, wo man fast erstickt. Elektroschock, das hat ganz viele
das Möglichkeiten. Das klingt so brutal. Fließt da auch Blut?
Ja, genau, das machen sie sowieso auch für die Opferungen. Eigentlich machen die Satanisten das Umgekehrte von den Christen, also von der Bibel. Und in der Bibel heißt es ja, iss mein Fleisch, trink mein Blut beim Abendmahl. Und das machen die Satanisten auch. Sie haben auch Abendmahl, aber sie nehmen dann echtes Blut und echtes Fleisch.
Von Tieren?
Tieren oder Menschen.
Auch Menschen?
Ja.
Kannibalismus?
Ja. Richtig. Und es fließt auch sonst Blut, weil bei den Ritualen auch Tiere oder Menschen geopfert werden. Und auch bei den Bestrafungen fließt auch Blut.
Und diese Opfer, sind die bei vollem Bewusstsein, wenn sie verletzt werden?
Insofern, dass sie nicht ganz weg sind. Also es ist eigentlich immer Alkohol, Drogen und Betäubungsmittel, Chemikalien sind eigentlich immer im Spiel. Aber man ist so weit bei Bewusstsein, dass man den Schmerz schon empfindet. Man ist nicht 100% da in dem Sinn, dass die Sinne vernebelt sind. Aber von den Gefühlen her werden zum Teil die Leute einfach zugrunde gerichtet und die leben noch.
Das ist so schrecklich. Wie kann ein Kind das verkraften?
Gar nicht. Als Kind hat man noch die Schutzfunktion, wo man abspalten kann, und das nennt sich multiple Persönlichkeit. Und ich kann dazu ein Beispiel sagen, wie das funktioniert. Und zwar, ich war da so circa 3 Jahre alt und vor mir lag ein Junge, der war ziemlich größer. Also gehe ich davon aus, dass er circa so 15 war, weil ich war ja noch sehr klein. Und dem hat man vom Bauch bis zur Brust hat man den aufgeschnitten, weil man ja an die Organe dran wollte, ans Blut, ans Fleisch, das brauchen sie dann für Opfer und auch fürs Abendmahl. Und da haben sie das so gemacht, dass sie meine Hand genommen haben und ans Messer gehalten haben und ein erwachsener Mann hat seine Hand darüber gehalten und er hat dann mit meiner Hand geschnitten. Und ich habe dann gezogen, aber ich konnte nicht weg, weil er war ja so viel stärker als ich. Also ich konnte nicht fliehen aus der Situation. Durch das, dass ich aber gezogen habe, hat die Person noch mehr geschrien. Das wollte ich ja dann auch nicht. Also ich konnte nicht flüchten und ich konnte nicht bleiben. Also habe ich abgespalten. Ich habe mich quasi in mich selber geflüchtet und habe einen Innenanteil, einen weiteren. Und so funktionieren auch die Abspaltungen.
Also eine andere Persönlichkeit, wo das gespeichert wurde.
Ja, genau. Und das machen sie bewusst. Sie bringen die Kinder oft in so Situationen, die unerträglich sind oder wo sie das Kind so lange quälen, bis es fast stirbt. Und in dem Moment spaltet man auch ab, weil man das einfach nicht mehr aushält. Und das können sie dann später benutzen, um die Kinder zu konditionieren, zu programmieren. Dann gibt es Triggerpunkte, wo sie dann steuern können.
Bis das Kind verstirbt oder fast verstirbt?
Fast verstirbt, ja. Es darf nicht ganz sterben, weil sie wollen ja den Effekt vom Abspalten haben. Darauf können sie dann bauen. Und wenn das Kind stirbt, ist es nicht so schlimm, weil es gibt genügend andere. Und was da auch noch wichtig ist, wenn sie solche Rituale machen, sind meistens Ärzte und Krankenschwestern anwesend, weil die können das Kind ja dann zur Not auch noch zurückholen oder ärztlich so weit betreuen, wie es nötig ist, dass das Kind nicht ganz stirbt.
Sprechen wir jetzt von dem Opfer oder von dem Kind, das gezwungen wird, an dieser Opferung teilzunehmen?
Vom Kind, das an der Opferung teilnehmen muss. Also ich wurde auch so gequält, dass ich fast gestorben bin, ja, damit ich Abspaltungen gemacht habe. Multiple Persönlichkeit.
Mhm. Und das Opfer hat noch gelebt, als ihr das aufgeschnitten habt?
Ja, in dem Punkt hat es noch gelebt.
Also es gibt Kinderopfer heute noch?
Ja, das gibt es. Ja.
Ist das üblich oder ist das eine Seltenheit?
Das ist keine Seltenheit. Wie oft sie es machen, ich kann da nur von mir sprechen. Es gibt auch so Nächte wie die Walburgisnacht zum Beispiel, wo Menschen Opfer gemacht werden. Und die machen sie wirklich dann auch regelmäßig. Ja. Und das ist ein Punkt, den die Christen sicherlich auch unterschätzen, weil man sieht auch bei den Christen da diese Kürbisse, diese geschnitzten Kürbisse, und das sind ja Symbole auch für Menschenopfer. Die Kürbisse haben sie ja hingestellt, damit dann die Leute wissen, ah, hier ist ein Opfer, und dann haben sie das Kind geholt. Und die Christen, die stellen das so zum Spaß auf, und das ist vom Geistigen her nie und nimmer Spaß. So Sachen kann man nicht neutral machen. Ist nicht möglich, wenn man weiß, was dahinter ist.
Aber wo kommen diese Kinder her, die da geopfert werden?
Zum einen haben sie Frauen, die eigentlich für das gebraucht werden. Die Frauen werden vergewaltigt und solange man nichts sieht, sind die im normalen Leben. Und sobald wieder Bauch zu groß wird, werden die halt ein paar Monate versteckt. Oder was sie auch gerne machen, ist die Frauen so auffüttern, dass sie halt ziemlich übergewichtig werden und dann sieht man das halt auch weniger gut. Oder sie machen es so, dass sie sich die Kinder irgendwo holen. Also in Rumänien oder in so armen Ländern hat es genug Kinder, die niemand haben, und dann holen die mal ein Gar und bringen die nach Europa und verwenden die für die Opfer.
Das ist so abgrundtief böse.
Ja, also die haben so viele Ideen nach unten, gibt es so viele Ideen, wie die Menschen böse sind. Also es hat kein Ende.
Du sagtest, Ärzte und Krankenschwestern sind dabei. Wer ist da sonst noch dabei? Wie viele Leute sind das meistens?
Also bei mir waren es nicht so viele, so bei 5, 6, aber das kommt auch darauf an, wie groß der Kult ist oder die Vereinigung. Das gibt ja auch verschiedene. Frauen waren auch dabei, also, aber die Männer waren eher die Ausführenden und die Frauen waren halt die Hexen, die daneben standen und Hexensprüche und so das Ganze gesprochen haben. Ansonsten sind Leute dabei aus allen Gesellschaftsschichten, also vor allem halt Leute, die Schlüsselpositionen einnehmen, wie Ärzte, Richter, Krankenschwester, Politiker, Anwälte, Richter, alle, die viel bewirken können.
Das heißt, da können alle möglichen wichtigen und auch unwichtige Personen dabei sein. Das ist erschreckend. Aber was macht dieses Tun mit dem Charakter der Satanisten oder mit ihrem Opfer?
Also ab einem gewissen Grad wissen die Satanisten, dass sie Satan anbeten, und sie wissen auch, jetzt können sie nicht mehr frei werden, die sind so dem Teufel verschrieben, denen ist bewusst, dass sie was sehr Böses machen, und dann geht es nur noch darum, möglichst viele Menschen mitzureißen ins Verderben. Und es geht sogar so weit, wenn der Mensch zu viel Böses gemacht hat, hat er Freude am Quälen. Also die haben dann Freude daran, wenn sie Kinder quälen können. Also der Charakter, der verkommt total. So wie es auch in der Bibel heißt, wenn man zu viel Schlimmes gemacht hat, verhärtet sich das Herz immer wie mehr. Und ohne Gott verkommt der Mensch. Das ist schlimmer als bei den Tieren.
Was hat das mit dir gemacht, wenn du so bei diesen Ritualen dabei warst?
Ich habe halt als Verdreht gelernt. Ich war 2/3 von meinem Leben in diesem Kult. Und zum Beispiel einmal beim Ritual gibt es auch, dass sich ein Mann verkleidet als Jesus und der vergewaltigt einen. Und dann sagen sie, Jesus hat dich jetzt vergewaltigt, weil er dich so liebt. Also habe ich alles falsch gelernt. Ich habe die Begriffe Liebe, Vertrauen, Gott, all das komplett anders gelernt. Und ich war immer in Angst. Also für mich war das ein Leben in Angst, in Misstrauen. Man kann niemandem trauen. Für mich waren die Menschen grundsätzlich einfach böse. Also ich hatte auch ein ganz falsches Menschenbild. Das ist sehr prägend fürs Leben.
Und wenn jetzt ein Christ zu dir gesagt hätte, Jesus liebt dich, hättest du ein ganz anderes Bild im Kopf gehabt?
Ja, genau. Ich hätte gedacht, jetzt kommt schon wieder so ein Jesus, der mich vergewaltigen will. Und dann kommen die Christen als Nächstes und sagen, ja, ich soll diesem Jesus auch noch meine Macht geben. Und wenn ich mich daran erinnern kann, wenn es nicht nur das Unterbewusstsein ist, dann würde ich denken, also der spinnt jetzt komplett. Diesem Jesus, der mich rituell missbraucht hat, soll ich jetzt meine Macht geben? Das ist etwas vom Dümmsten, das man tun kann, weil im Satanismus muss man auf der untersten Stufe anfangen. Und da wird man am meisten missbraucht und man hat einfach keine Rechte, man hat nichts zu sagen. Und wenn man sich hocharbeitet, muss man immer noch an Ritualen teilnehmen und das Ganze, aber man hat doch auch schon etwas zu sagen, man kann sich auch wehren. Und wenn ich die Macht denen abgeben würde, die mich quälen, ich wäre ja freiwillig, es würde noch viel schlimmer. Und das ist etwas, wo die Christen auch ein bisschen halt umdenken müssen, weil so Leute wie ich aus dem Satanismus kamen, man muss zuerst lernen, dass es ein anderer Jesus ist und dass der wirklich stärker ist als der Teufel und als die Dämonen und dass ich ihm vertrauen kann. Es ist dann sehr schwierig, auch mit dem Vertrauen. Also man muss das selber erleben, bevor man die Kraft abgeben kann. Es wäre auch töricht, wenn ich die Kraft einfach mal so abgebe, aber noch nicht bereit bin, wirklich Jesus in mein Herz zu lassen, das wäre sonst auch gefährlich. Also die Satanisten könnten mich dann viel schneller wieder in die Rituale zurückziehen und mich also aus mir Hackfleisch machen, wenn ich keine Kräfte habe. Das ist auch ein gewisser Schutz dort.
Es steht ja in der Bibel, wenn man einen Dämon aus einem Haus rausschickt und das Haus nicht füllt mit der Liebe zu Christus, dem wahren Christus, dann kommen 7-mal mehr Dämonen zurück und es wird schlimmer als vorher.
Ja, richtig.
Das stimmt also. Und welche Rolle spielt Jesus und die Bibel bei den Satanisten?
Es wird alles dafür gemacht, um Jesus zu lästern, um Jesus zu entehren, um ihn ein falsches Bild zu rücken. Wie ich schon erwähnt habe, werden gewisse Rituale auch gemacht mit einer Person, die sich als Jesus verkleidet und dann Sachen ausführt. Es ist aber auch eine Bibel dabei bei den Ritualen. Auch Bibelverse sind dabei oder sie singen auch Lieder, christliche Lieder, aber dann halt zu Ehren vom Teufel. Oder ich musste mich auch absagen vom Glauben, ich musste auch die Bibel verbrennen. Und ich wollte das nicht tun und weil ich es nicht getan habe, wurde ein anderes Kind dann gequält. Und so lernt man dann schnell das zu tun, was sie wollen, dass man tut.
Also ein wichtiger Punkt bei diesen Ritualen ist auch einfach, Jesus zu lästern.
Ja, genau.
Sag mal, beten eigentlich Satanisten?
Ja, Satanisten beten und zwar oft und zwar sehr diszipliniert, ja. Zum Teufel, zu den Dämonen, zu den Schutzgeistern, was auch immer. Und das Traurige ist noch, die Satanisten, die beten meist viel mehr als die Christen, was eigentlich nicht sein sollte.
Das sollte nicht so sein, ja. Ja.
Also es gibt bestimmt auch Christen, die sehr treu beten, das sage ich nicht, aber die meisten nehmen es zu wenig ernst.
Mit welchen mentalen Werkzeugen arbeiten diese Kulte?
Sehr oft mit Angst. Und ein gutes Beispiel sehen wir jetzt aktuell, das betrifft eigentlich alle Menschen, und zwar die Corona-Situation. Die arbeiten da eigentlich genau gleich, wie sie bei den Ritualen gearbeitet haben, nur dass sie es auf die Bevölkerung so fein machen, dass es viele Leute gar nicht mitkriegen. Bei den Kindern haben sie es halt direkt gemacht, spielt keine Rolle, die können ja nicht abhauen. Aber die haben auch mit Angst gearbeitet. Eine Bestrafung war zum Beispiel auch, sie haben uns lange eingesperrt in einen Keller oder so, ohne Essen, ohne Trinken, bis man fast den Verstand verloren hat. Und heute muss man ja auch in die Isolation. Genau. Und viele Leute, die kriegen ja auch psychische Probleme und so von der ganzen Isolation. Und die machen Angst, Konditionierung und die Bevölkerung, die ist ja gehorsam. Das ist genau dasselbe Fundament. Und die Leute sind im Prinzip auch ein bisschen traumatisiert und die denken auch nicht mehr klar und überlegen nicht mehr, stimmt jetzt das, was die Regierung sagt? Die machen einfach. Und das ist das Ziel, Leute zu haben, die gefügig gemacht sind und die einfach nur noch hinterherlaufen.
Das heißt, da können alle möglichen wichtigen und auch unwichtige Personen dabei sein. Das ist erschreckend. Sind die auch organisiert, die Satanisten?
Ja, also das Erste, was du gesagt hast, ja, das ist so. Darum ist es auch schwierig, so einen Fall vor Gericht zu bringen, weil überall an den Schlüsselpositionen ja solche Leute sitzen können. Und darum ist es schwierig, den Leuten zu vertrauen und herauszufinden, wer sagt wirklich die Wahrheit. Und darum haben sie auch kein Interesse, dass es aufgedeckt wird, weil die würden sich ja selber schaden. Darum solche Fälle, die versanden oft und verschwinden dann irgendwie wieder. Und das andere, ja, sie sind sehr organisiert, auch über die Länder. Also wenn man aussteigen will und in ein anderes Land geht, wird dort der Kult oder auch eine Vereinigung oder was auch immer informiert und man wird dort gleich wieder reingezogen in den Satanismus.
Gibt es da verschiedene Ränge und Positionen?
Ja, das läuft sehr hierarchisch ab. Ich hatte verschiedene Ränge. Zum einen, als angefangen habe ich einfach mit Sklave. Ich war ein Arbeitssklave, so ein Unterhund, der halt alles machen muss. Ich bin dann gestiegen, aber ich war nicht so hoch. Ich war irgendwo bei Hohepriester angesiedelt, aber man kann viel höher. Das geht ja bis zu den Illuminati und viele Regierungsleute, die sind ja geweiht bis Rang, also von Rang 30 bis 33 in den höchsten Rängen. Man kann dann so hoch geweiht sein, wenn man einen Fluch ausspricht, der trifft zu. Und zwar 100%, wenn man nicht wirklich von Gott geschützt ist.
Also je höher der Rang, desto mehr dämonische Macht hast du.
Dämonische Macht, aber auch reale Macht. Also es gibt ja eine Belohnung für das Ganze, eine weltliche Belohnung, wenn man das Belohnung nennen kann. Man muss die Seele dem Teufel verschreiben, man hat immer Angst, man ist immer gefangen, es ist immer ein Horror. Aber weltlich gesehen gibt es auch was, was man will. Also Macht, Geld, Reichtum, Schönheit, Frauen. Was halt dieser Mensch begehrt?
Ich muss einfach noch mal nachfragen, wer sind diese Satanisten? Kann man die erkennen?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Die Satanisten, die wirklich gefährlich sind, die zeigen sich eigentlich nicht mehr so sehr. Und die kann man auch nicht gut erkennen. Also die können gut in Krawatte rumlaufen und schön gekleidet in einem schönen Auto und man erkennt sich so nicht unbedingt mehr. Also wenn man den Leuten in die Augen schaut, kann man viel erkennen. Es gibt Leute wie der Papst zum Beispiel. Wenn man dem in die Augen schaut, dann sieht man ja direkt, es schaut einem der Teufel an. Ja? Leute, die dann andere Funktionen haben, so Boten zum Beispiel, die Ausführenden, Leute, die dann andere umbringen müssen oder so quasi die Drecksarbeit, die kann man zum Teil dann schon erkennen. Also die Leute, die mit totem Kopf rumlaufen und so verkommen sind, das sind meistens nicht die, die wirklich gefährlich sind. Das können auch Satanisten sein, aber die Hochrangigen, die machen es raffinierter, die zeigen sich nicht mehr so sehr.
Aber sag mal, welche Macht haben diese Leute in der Gesellschaft?
Die haben in der Gesellschaft viel mehr Macht, als man so denkt. Wenn man so die Welt beobachtet und schaut, was steigt, da geht so viel ab im Hintergrund, also dass wir auf eine neue Weltordnung hinsteuern, das ist ja schon offensichtlich. Also das sagen die Politiker ja schon direkt. Und da stecken überall dieselben dahinter, also Illuminati, Freimaurer, Satanisten, das Papsttum, wie auch immer man das bezeichnen will, das kommt alles von diesen Leuten her, das wird alles gesteuert.
Das kann man sich kaum vorstellen, dass diese Leute des öffentlichen Lebens da beteiligt sind, auch an solchen Ritualen und so. Es ist unvorstellbar.
Ja.
Welche satanischen Methoden werden eigentlich so heute in der Gesellschaft eingesetzt?
Ja, es werden Methoden in der Gesellschaft gemacht und zum Beispiel von der CIA, das Programm MK-Ultra. Das ist auch ein militärisches Programm, das dient dazu, die Leute wie als Marionette zu machen. Das Ziel wäre dann, dass die Leute so weit aufgespalten sind, also multiple Persönlichkeit, dass sie sie durch Triggerpunkte steuern können, dass sie dann auch Aufträge ausführen, wie jemanden umzubringen zum Beispiel. Und wenn diese Personen dann verhört werden, sind sie in einem anderen Persönlichkeitsanteil und können sich nicht mehr daran erinnern. Das ist super praktisch. So kann man alle kriminellen Taten ausführen, ohne dass die Person irgendetwas ausplaudert. Und solche Programme gibt es noch bis heute. Und ich habe mal ein Interview gehört von einer Frau, die MK-Ultra erlebt hat in Deutschland und ich weiß einfach, dass ich genau dieselben Symptome habe wie die. Ich sage nicht, dass ich das Programm erlebt habe, aber ich fand es interessant, dass es so identisch ist.
Das ist dann so etwas Ähnliches wie Hypnose?
Hypnose wird auch gemacht, aber das hier ist multiple Persönlichkeit, das ist Programmierung, das ist Aufspaltung. Ich kann so einen Punkt erzählen, wenn du möchtest, ein Beispiel. Man schließt ein Kind in einen Raum mit zwei, drei Trainern. Mit Trainern meine ich immer die Leute, also die Satanisten. Sie haben dort Trainer, sie haben Programmierer, wie auch immer man die nennt. Und der Raum ist ganz blau. Die Wände sind blau, die Menschen sind blau gekleidet, das Kind ist blau angefärbt. Und sie sagen dem Kind, du bist blau, also nicht mit betrunken, sondern als Farbe. Und das Kind wird sagen, nein, ich bin nicht blau. Und dann wird es bearbeitet mit Elektroschock, mit Alkohol, mit Drogen. Und dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis das Kind sagt, okay, ich bin blau.
Aber Moment, du hast am Anfang gesagt, es wird blau angemalt.
Ja genau, aber die Haut ist ja nicht original blau,
ach so,
sondern als Täuschung. Und dann muss es zum Beispiel in so einem Moment noch ein Gewehr lernen, das mit einem Gewehr umzugehen. Und wenn das Kind dann erwachsen ist und es sieht etwas Blaues, empfindet es unbewusst genau das, was es damals empfunden hat. Es wird diese Angst erleben, diese Wut, was auch immer da alles drin war. auch wenn der Mensch nicht realisiert, warum er diese Wut hat, wird doch die Farbe, das, was er sieht, ihn triggern und an das erinnern. Und wenn in diesem Zusammenhang noch ein Gewehr da ist, eine Waffe, der Mensch wird im Unbewusstsein das Bedürfnis haben, jetzt muss ich eine Waffe nehmen, ich muss etwas zerstören, ich muss jemandem etwas antun. Eben genau das, was er früher empfunden hat, wird er wieder empfinden. Und so kann man einen Mensch weiter programmieren. Zum Beispiel, dass er dann noch jemanden lernt umzubringen und währenddem er die Person umbringen muss, läuft im Hintergrund Hardrock, Heavy Metal, diese Satansmusik. Und wenn der Mensch dann zu der blauen Farbe auch noch diese Musik hört, wird er dann jemanden umbringen wollen. Und das kann man so weit treiben, bis Menschen andere Menschen umbringen und im Nachhinein gar nicht schnallen, was sie eigentlich getan haben. Oder selber dann erstaunt sind, Moment mal, das war doch gar nicht ich, das habe ich doch nicht gemacht, das wollte ich doch nicht machen. Und haben es doch getan. Das läuft über diese multiple Persönlichkeit. Und so kann man einen Mensch programmieren und trainieren, so viel man will. Und mit ganz banalen Sachen. Also es kann eine Rose sein, das kann ein Parfümduft sein, das kann Musik sein, ein Gegenstand sein. Das Alltägliche, was man so sieht. Das ist nichts irgendwo Verrücktes, wo man weit herholen muss, sondern das, was da liegt.
Das ist satanisch raffiniert bösartig.
Extrem.
So kann man Menschen manipulieren. Sag mal, gibt es verschiedene so okkulte Kreise oder sind die alle gleich?
Nein, es geht nicht überall gleich zu. Es kommt auch darauf an, wenn Sie ansprechen wollen. Roger Morno zum Beispiel, der hatte ja auch zu tun mit Dämonenanbetung.
Das ist der Autor dieses Buches. Ich nehme das mal in die Hand und halte es in die Kamera.
Das ist sehr gut. Das ist sehr ein gutes Buch. Und er beschreibt darin, dass er die Finsternis sehr schön wahrgenommen hat, im Sinne von, die Häuser waren schön, die Häuser waren groß, die Häuser waren sauber, es war Licht da. Er hat auch die Dämonen als sehr schön empfunden. Und bei mir war es anders. Bei mir konnte sich die Finsternis so zeigen, wie sie war. Ich war ja ein Kind, ich konnte mich nicht dagegen sträuben. Bei mir waren die Räume, es waren Kellerräume, es waren schmutzige Räume, es waren stinkende Räume. Und ich habe die Dämonen so gesehen, wie sie sind. Es war einfach schrecklich, die zu sehen. Und wenn Sie Erwachsene beeinflussen wollen, dann machen Sie es halt anders. Dann zeigen Sie auch, dann täuschen Sie die Erwachsenen. Es muss irgendwas Reizendes haben für die Leute, dass sie danach darauf eingehen. Das brauchen Sie bei den Kindern nicht zu tun. Gleich so verschieden wie die Menschen sind, sind auch diese Kreise. Und also das Brutale und die Ideen, eben gegen unten gibt es da keine Grenzen. Also so pervers und brutal wie die Menschen sind, können sie das auch anwenden. Es gibt gewisse Strukturen, die sind identisch, die sind gleich. Und doch kann jeder dann auch noch so sein eigenes machen, seine eigene Brutalität. Die Länder, das ist auch ein Unterschied. Kindersoldaten zum Beispiel, Selbstmordattentäter, die werden oft auch so trainiert. Und dort hat es dann auch ein bisschen andere Nuancen und andere Farben, weil auch andere Dämonen, andere Kulturen, das sind ein bisschen anders. Und doch läuft es mit demselben Prinzip.
Dieselben Ziele.
Richtig, genau.
Und dieser Satanismus, diese schrecklichen Auswüchse, seit wann gibt es so etwas?
Schon sehr lange, also eigentlich schon fast seit Anfang der Menschheit, also beim Turm von Babel, Nimrod. Die Bibel schreibt auch viel über Menschenopfer, wo die Völker gemacht haben. Und was ich auch sehr schlimm finde, im Alten Testament mussten die Völker vernichtet werden, weil sie so schlimme Dinge getrieben haben wie Menschenopfer und das ganze Zeug. Und sie wurden mit dem Bann belegt, man durfte nicht mal die Tiere und nicht mal Gegenstände behalten von denen. Und heutzutage, auch in Europa, wird genau das gemacht, was diese Völker gemacht haben, die vernichtet wurden. Und die Leute heute denken, sie könnten das machen, ohne dass Gott eingreift. Die haben keine Ahnung, was sie anstellen.
Ich bin so froh, dass Gott eines Tages alles Böse abschaffen wird und dass es so etwas nicht mehr geben wird. Hast du dich damals selbst als Satanistin bezeichnet oder warst du mehr das Opfer?
Das Spezielle ist, ich habe das ja eigentlich gar nicht gewusst. Also wenn du mich vor vielleicht 8 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, ich bin Christin. Ich bin in einem sogenannten reformierten Haus aufgewachsen und meine Eltern inklusive meiner Großmutter haben diese Fassade auch gewahrt. Also wir waren Christen nach außen. der Rest wurde alles im Heimlichen gemacht. Und ich habe mich dann bei einer Freikirche taufen lassen. Und erst nach der Taufe hat mir Gott sehr vieles aufgezeigt. Erst danach wurde mir bewusst, was ich eigentlich erlebt habe. Ich hatte immer Symptome, immer Sachen, die mir nicht aufgegangen sind. Ich hatte immer Albträume bis vor einem Jahr, eigentlich fast jede Nacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, das sind gar nicht Albträume, sondern das habe ich erlebt. Also ich hätte mich eigentlich nicht als Satanistin bezeichnet. Ich wurde einfach reingeboren. Ich musste das machen. Ich wurde nicht gefragt. Es war von mir aus gar keine Entscheidung.
Als du dort in diesem Kult gelebt hast, was ist da in dir vorgegangen? Wie hast du dich da gefühlt?
Wie ein Stück Dreck. Also ich wurde schlechter behandelt als den Dreck, den ich in meinem Beruf zusammenwische. Also ich war eigentlich nur Abschaum. Ich hatte keinen Wert für die. Und so fühlt man sich dann auch. Also beschmutzt. Sehr viel Scham ist im Spiel, sehr viel Schuld ist im Spiel. Auch falsche Schuld, weil sie sagen einem ja, also einerseits zwingen sie einem das zu tun und auf der anderen Seite sagen sie dann, schau mal, was hast du jetzt Schlimmes getan? So etwas Schlimmes. Und auf der anderen Seite wollen sie es ja. Oder wenn sie wollen, dass man das Schlimme öfters tut, dann sagen sie, wow, das hast du jetzt super gemacht. Jetzt sind wir aber stolz auf dich. Du bist eine richtige Prinzessin. Und dann wird man gefeiert als Prinzessin. Und dann fühlt man sich auch eine eigenartige Art von gut. Es gibt eine eigenartige Art von Stolz, weil sie sagen eben, ja, wow, jetzt hast du einen höheren Rang erwischt oder erreicht. Das hast du ganz toll gemacht. Und man wird so komisch dann erhoben.
Aber in dir drin war dann doch diese Verzweiflung.
Ja, sehr viel. Also Angst ist eigentlich mein ständiger Begleiter. Ich hatte so oft Angst, irgendwann habe ich die Angst angenommen und gedacht, ja, Angst, du bist wieder da. Also das passt, ja, das war normal.
Mag man da überhaupt noch leben?
Nein, bis vor einem Jahr wollte ich mich umbringen. Ja, und zwar immer.
Immer?
Ja, aber es hat nicht funktioniert. Also die Satanisten konnten mich nicht umbringen, ich konnte mich nicht umbringen. Und dann habe ich mal zu Gott gebetet, okay Gott, wenn ich dann schon leben muss, dann will ich dann aber auch was Tolles erleben. Ich will dann sehen, wie Leute frei werden, wie etwas geht.
Das ist ein interessantes Gebet. Das Erstaunliche war jetzt, dass du in deiner Verzweiflung zu Gott um Hilfe gebeten hast. Was hast du da erlebt?
Also ich denke, von meinen Vorfahren her waren auch schon Leute gläubig, dass sich da, also wie Gott ja sagt, dass der Segen weitergeht in die nächsten Generationen. Und ich denke, es haben auch vereinzelt wirklich Menschen für mich gebetet. Ich hatte das auch so wie im Herzen. Ich habe Gott eigentlich immer schon gesucht. Aber wenn die Satanisten dann gemerkt haben, dass ich zum Licht will, habe ich stärkere Strafen bekommen. Die haben quasi den Glauben aus mir rausprügeln wollen. Weil sie sehen ja das Herz, sie sind nicht doof, denen kann man das nicht vorspielen. Wenn man wirklich zu Gott will, dann sehen die das. Oder die Dämonen werden es ihnen offenbaren. Und ich musste dann auch in die Sonntagsschule. Das hat meine Großmutter so arrangiert. Sie hat es aber aus dem Grund gemacht, dass sie mich mehr bestrafen konnten, weil das darf man ja nicht. Man darf nur in eine Gemeinde gehen, wenn man der auch Schaden zufügen will.
Also deine eigene Großmutter hat dich, damit du bestraft wirst, in die Sonntagsschule geschickt?
Ja, weil der Zweck ist ganz einfach. Je mehr Bestrafung, je brutaler es geht, desto schneller steigt man und desto höhere Ränge erreicht man.
Wie krank muss man sein als Großmutter, dass man sowas mit seinem Enkelkind macht?
Ja, die Gehirne, die funktionieren anders. Das funktioniert auf einem anderen Level. Das ist schon fast nicht mehr menschlich. Die hat andere Ziele.
Jetzt hast du aber zu Gott gebetet. Was ist aus deinen Gebeten geworden?
Gott hat die erhört. Ich finde das Geniale. Jeder Mensch hat irgendwann die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Jeder Mensch. Und die hatte ich auch. Die hat mir Gott gegeben. Also, dass ich in die Sonntagsschule gehen musste, ich habe trotzdem die biblischen Geschichten mitbekommen. Ich habe dort auch eine Bibel geschenkt bekommen und ich habe über Jahre am Abend gebetet, bitte Gott schenke, dass sich immer alles zum Guten wendet. Das war so mein kindliches Gebet, das ich immer wieder wiederholt habe. Und auch nach meinen 20ern hat mich der Glauben interessiert. Ich hatte eigentlich immer parallel beides. Ich habe auch viel gelesen über Dämonenaustreibung und die ganzen Sachen. Und ich hatte dann riesen Ärger in der Zeit, wo ich das Buch gelesen habe. Und wenn mich was interessiert, bin ich ziemlich schnell. Also ein Buch habe ich in 3-4 Tagen durch. Aber dann hatte ich 3-4 Nächte den absoluten Terror, weil ich habe das noch im Satanismus gelesen. Das hat mich schon damals interessiert. Und da hat Gott mich nie losgelassen. Gott hat immer wieder.
Also da war ein regelrechter Kampf um dich.
Ja.
Wenn du gebetet hast, hast du laut gebetet oder leise? Wie hast du das gemacht?
Verschiedentlich. Ich habe dann gelesen, dass man laut proklamieren soll und laut beten. Und dann habe ich das zeitweise auch laut gemacht. Und wenn ich halt terrorisiert wurde von Dämonen, dann habe ich schon auch laut gebetet, dass sie im Namen von Jesus halt auch weichen müssen.
Wie hast du dich dann letztendlich von diesem ganzen Satanismus lösen können? Ist ja nicht einfach. Du hast ja am Anfang gesagt, das darf man eigentlich nicht.
Ja, genau. Ich habe damals ein Buch gelesen von Derek Prinz und das ist ja charismatisch. Und ich finde das noch interessant. Durch dieses Buch wurde mir bewusst, dass ich mich taufen lassen muss. Obschon Charismatik ja nicht sauber ist. Also mittlerweile denke ich, dass die Charismatik so nah am Satanismus angegliedert ist, dass ich das am besten verstehen konnte. Die sind mittlerweile so vermischt, das ist so eine vermischte Lehre, es hat so viel Satanisches drin, das ist ja nicht mehr sauber. Aber das konnte ich damals am besten verstehen. Und da wusste ich, ich muss mich taufen lassen. Und wenn ich etwas erkannt hatte, ging es eigentlich immer sehr schnell. Einen Monat später wurde ich getauft. Und ich habe ja nicht gewusst, wer macht das und wie macht man das. Und mein Vater sollte das ja nie erfahren. Ich habe noch gedacht, ich kann es heimlich machen, was sicher nicht geklappt hat. Und ich habe dann auch in der Bibel gesehen, dass man zu einer Gemeinde gehören sollte. Einen Monat nach meiner Taufe habe ich mich aufnehmen lassen in eine Freikirche.
Hatten da die Dämonen noch Macht über dich?
Ja, voll. Ja, das ist das Interessante. Ich wurde aus dem Satanismus getauft und erst vor kurzem wurde mir bewusst, dass bei meiner Taufe auch aktiv praktizierende Satanisten dabei waren. Und das fasziniert mich unglaublich, weil das zeigt mir, wie viel größer das Gott über das Ganze steht. Er hat mein Herz gesehen und er hat mich rausgerissen. Gott hat gesehen, dass ich es ernst meine. Und da war Gott egal, ob da Satanisten anwesend sind oder nicht. Das spielt für Gott absolut keine Rolle. Gott muss nicht zum Teufel gehen und fragen, darf ich diese Person haben? Gott geht hin, nimmt das Seine und geht raus. Das ist so eine andere Dimension. Gott ist so viel größer, als die sich dann denken.
Also du warst dann frei?
Nee, ich war nicht frei, ich war nur getauft. Und erst von da an hat mir Gott angefangen zu zeigen, was alles falsch ist. Ich hatte noch alles. Ich hatte sämtliche Dämonen, sämtliche Programmierungen, sämtliche Verschreibungen an den Teufel, sämtliche Flüche, Verwünschungen, sämtliche Gaben. Einfach der ganze Dreck war noch an mir zu diesem Zeitpunkt. Gott hat mich erst danach angefangen zu befreien. Und ich hatte vereinzelt Menschen, die mich wirklich unterstützt haben, wo mir gesagt haben, das ist falsch, da musst du raus, die mich auch gecoacht haben, gezeigt haben, was ich machen muss, wo ich auch anrufen konnte, wo ich immer hin konnte, zu deiner Frage, wie wurde ich frei? Da waren vereinzelt Leute, die mich wirklich unterstützt haben. Aber als erstes ist natürlich Gott. Also ohne Gott hat man keine Chance, da rauszukommen und wirklich frei zu werden. Weil es gibt viele, die sind frei, die sind rausgekommen, auch ohne Gott, aber ganz frei. Und die echte Freiheit gibt es nur bei Jesus. Jesus sagt ja auch, dass er uns frei macht und wahrhaftig frei. Und das kriegt man von der Welt nicht.
Und wie fühlt sich diese Freiheit dann an?
Oh, amazing. Das ist nicht zu beschreiben. Ich war mehr als 27 Jahre gefangen. Und wenn man dann frei wird, das ist unglaublich. Also ich wünsche keinem Menschen, die Qualen zu erleben, die ich erlebt habe. Aber ich wünsche jedem Menschen, die Freiheit zu erleben, die ich dann erleben durfte. Also es ist ein anderes Leben, man nimmt alles anders wahr. Die Düfte, die Farben, die Menschen, das, was man tut, die Musik. Alles ist anders, alles ist mit Leben gewürzt. Bei den Satanisten ist alles tot. Wenn man sich Heavy Metal und das Ganze anhört, das ist tot. Es geht um die Hölle, es geht um den Tod, es geht um das Schmutzige, es geht um das, was die Seele verunreinigt. Es hat nichts Gutes ist beim Teufel.
Das war sicher ein längerer, sehr schmerzhafter Prozess, bis du diese Freiheit endlich erlangt hast?
Oh ja, sehr ja. Also ich habe erst seit gut einem Jahr eine Seelsorge mit Leuten, die mir jetzt wirklich helfen können, die genug über dieses Thema verstehen. Es ist auch jemand, diese Person arbeitet seit 10 Jahren mit Menschen wie mir zusammen und hilft ihnen aus dem Rituellen raus. Also ich habe so circa bei 6 Jahren dafür gebetet, für seine Hilfe. Ich habe Verschiedenes ausprobiert und alles hat nichts geholfen. Und was noch ziemlich heftig war, es ging mir einmal so dermaßen schlecht, dass ich bei Psychiatern Hilfe gesucht habe. Und es ging mir richtig dreckig. Also ich hatte auch Selbstmordgedanken. Ich war wirklich selbstmordgefährdet.
Nachdem du frei warst?
Ja. Und ein Psychiater mit Trauma-Ausbildung hat mir gesagt, das Thema ritueller Missbrauch sei ihm zu gefährlich, ich soll mich an andere Leute wenden. Und das hätte mir den Tod bringen können, weil es ging mir wirklich dreckig da. Und jetzt habe ich Leute, die eine Seelsorgeausbildung haben, die halt mit Jesus einem helfen und dann werde ich jetzt richtig frei. Aber anerkannt ist das nicht. Also ich könnte es nicht angeben, dass mich jemand unterstützen würde. Und das fand ich schon noch so speziell. Ja.
Also ohne göttliche Hilfe ist das einfach ein ganz gefährlicher Weg. Es geht einfach nicht. Und ich erlebe dich jetzt als ein sehr positiver Mensch. Und man spürt richtig, dass du diese Vergangenheit abgelegt hast, dass du wirklich frei geworden bist. Du bist dann schließlich... nachdem du frei warst, aber noch nicht ganz frei in dieser Kampfzeit, bist du ja bei verschiedenen Freikirchen gewesen. Wie hast du das damals empfunden?
Ich habe es gar nicht gut erlebt. Ich habe in den Freikirchen so viel Negatives empfunden. Ich habe ja, also ich hatte lange noch einen Geist der Medialität.
Was ist das?
Der zeigt einem Verschiedenes auf. Also ich habe auch wahrgenommen, wenn Leute da waren, die Hexerei haben zum Beispiel. Ich habe die Satanisten erkannt. Also da hätten 1000 Leute sein können. Ich hätte die Satanisten erkannt. Und zwar die, die höhere Weihungen haben. Die in dem Sinn interessant waren für die Weihungen, die ich hatte. Also die wollten mich natürlich auch steuern können. Und bei der ersten Freikirche, wo ich war, da war ich dann ja auch ausgestiegen aus dem Satanismus und die haben mich verurteilt und ich habe gewusst, dass genau in diese Freikirche ein Satanist hingeht, der das auch praktiziert. Und den haben sie aufgenommen und bemitleidet und den hatten sie gern. Und mich als diejenige, die aussteigen will, haben sie dann verurteilt.
Verurteilt wegen was?
Weil sie das nicht richtig fanden, dass ich einfach gehe, weil der arme Vater und die armen Menschen dort, und das kannst du jetzt nicht einfach machen.
Also du hast auch deine Familie verlassen und deswegen hat man dich verurteilt.
Ja, ich habe komplett alles hinter mir gelassen, weil anders geht's nicht. Also ich hatte über Jahre keinen Kontakt mehr zur Familie. Ich habe auch den Freundeskreis gewechselt, auch den Wohnort, das Arbeitsumfeld, wirklich alles.
Also du hast in dieser Freikirche Satanisten erkannt, die da reingekommen sind. Und wahrscheinlich wurdest du auch erkannt von ihm dann.
Also das war noch weiter zurück, sondern ich wusste direkt, dass er Satanist ist. Weil wir gingen beide, wo ich noch im Kult drin war, in diese Freikirche. Und ich wollte dann aus dem Kult aussteigen und er ja nicht. Also das habe ich nicht nur erkannt, sondern richtig gewusst.
Okay.
Und du hast vorhin noch gefragt wegen dem Geist der Medialität. Bei mir war das ein Dämon, der sehr viel Einfluss auf mich hatte. Das ist ein Dämon, der immer negativ ist und zerstörerisch. Er lässt einem sehr viel erkennen, aber nur aufs Zerstörerische. Ich habe bei den Leuten auch gewisse Charaktere gesehen, gewisse Berufe. Ich habe auch Sachen wahrgenommen, so in Farben, so von schwarz bis grau. Und wenn mir die Leute dann erzählt haben, zum Beispiel, meine Mutter ist depressiv, dann wusste ich, ah, das, was ich gesehen habe, das war das. Oder ich hatte früher zu tun mit Tarotkarten oder so. Und dann habe ich auch wieder gespürt, ah, das ist das, was ich schon gesehen habe. Und ich konnte das auch unterscheiden. Ich habe dann gewusst, diese Person hat nicht dasselbe wie die, aber irgendwo hatten die Kontakt mit dem Bösen. Das habe ich alles so wahrnehmen können. Ich selber hatte aber auch viel zerstörerische Gedanken, zum Beispiel bei dir, dein Leben, es wird alles zusammenbrechen. Diese und diese Freundschaften werden in die Brüche gehen. Und das hat dann auch gestummen. Und der mediale Geist ist übrigens auch ein Geist, der sehr viele Christen eine Form davon haben. Und sie denken dann, der Heilige Geist würde ihnen das offenbaren. Aber das ist absolut nicht wahr. Das ist eine Form von Medialität. Viele Christen denken sich irgendwie eine Art Heiliger Geist aus, aber das ist also Blödsinn, das stimmt nicht.
Aber wie kann man das unterscheiden, ob das der Heilige Geist ist oder dieser mediale Dämon?
Also sicherlich mal an der Bibel prüfen. Mhm. Und ein medialer Geist, der offenbart immer zum Negativen und fürs Negative. Wenn die Bibel was offenbart, ist es ja zum Aufdecken, zum Heilen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es ist was Gutes von der Bibel aus. Und dieses hier dient aber dem Negativen, zum Zerstören.
Und hat dieser mediale Geist auch Macht, jemand anderen über Gedanken etwas Böses zu tun?
Ja, also bei mir schon. Ja, ja. Ja, genau. Und der hat mir eben auch gezeigt, wo das so Satanisten sind. Und das war dann natürlich auch eine Möglichkeit, um mich zurückzubringen. Auch über Trigger, über die Programmierungen. Ja, mich wieder zu beeinflussen und wieder im Kult drin zu haben.
Du hast jetzt Hilfe bei einer Therapie gefunden. Mhm. Wie muss man sich so eine Therapie vorstellen? Wo kann sie dir helfen?
Das ist eine biblische Seelsorge mit Trauma. Also ich habe zwei Personen, die das machen, ein Mann und eine Frau. Und das finde ich auch noch wichtig, dass es biblisch auch seriös ist. Also ich würde jetzt nicht nur mit einem Mann alleine Seelsorge haben wollen, sondern zu zweit. Und das ist jemand, der sich halt auch viel über das Thema geschult hat. Der weiß sehr viel, was sie bei den Ritualen machen. Und sie können mir so weit helfen, ich bringe viele Puzzleteile, so Erinnerungsstücke. Ich bringe Trigger, wo ich darauf reagiere, Sachen, die mir bewusst sind. Und er kann mir dann helfen, das wie zu einem Bild zu formen, dass es für mich auch greifbar wird. Und bei den Programmierungen, bei den Traumas funktioniert das Gehirn anders. Normalerweise, wenn man so ein Glas sieht, kann man wie eine Abfolge machen. Also man weiß, ein Glas, daraus kann man zum Beispiel trinken oder man macht Tee oder man kann dann weitergehen, Glas für ein Fenster oder so. Glas sagt einem dann ganz viel. Beim Trauma funktioniert das aber nicht so. Da sehe ich das Glas, ich weiß, irgendetwas war damit, aber ich kann es nicht abrufen. Und wenn ich was Schlimmes damit erlebt habe, verknüpfe ich das eben mit der Situation, also mit meiner Angst, die ich damals hatte, oder mit meiner Wut oder was auch immer. Ich kann es aber nicht einordnen. Und wenn ich anfange zu einordnen, Moment mal, jetzt ist wohl dieser Gegenstand da, aber ich bin nicht mehr in diesem Ritual, ich muss auch nicht mehr so reagieren, wie ich damals reagieren musste, kann mein Hirn das anders abspeichern und ich kann dann anders damit umgehen, wenn ich diese Sachen wieder sehe. Manchmal machen sie auch Codes, Zahlencodes oder Wörter, ja Codes, wo eine Person kommt und einem diesen Code sagt. Und dann reagiert man so, wie man das halt gelernt wurde. Oder Wörter oder Handzeichen ist auch etwas. Und das muss man dann alles versuchen rauszufinden. Und da können sie einem auch helfen. Ich kann dann sagen, ich war aus dem Laden und ich war so und so. Und dann kann man überlegen, ja, was hast du gesehen und warum war das so? Und dann geht man an die Wurzel von der Sache und wir beten auch immer. Also ich bringe Sachen mit, die mir im Alltag auffallen. Und Gott zeigt einem ja Stück für Stück Sachen auf oder werden einem bewusst. Und die nehme ich dann mit. Und mein Seelsorger betet zuvor auch am Morgen für mich. Und interessant ist, dass es oft passiert, dass das, was ich sage, identisch ist mit dem, was er im Gebet bekommen hat, was jetzt dran ist. Also Jesus erfüllt meistens meine Wünsche. Meistens nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber er hilft mir da, wo ich gerade die größte Not habe. Und da gehört auch dazu, dass wenn sich dann herausstellt, dass da noch Blutsbünde sind, dass man die dann bricht. Im Gebet, mit der Hilfe von Jesus, selber kann man sie sowieso nicht. Oder dass noch dämonische Belastungen sind. Oder dass man noch einen Bund hat, zum Beispiel mit dem Tod hatte ich sehr viele Bunde. Also fast alle Programmierungen, die ich hatte, die waren mit dem Tod. Der Tod war mein bester Freund. Ich habe immer gehofft, Der Tod würde mich erlösen. Ich habe gehofft, dass ich doch endlich sterben könnte. Beim nächsten Ritual klappt's vielleicht mit dem Sterben. Aber es hat nie geklappt. Und ich habe auch falsch gedacht. Ich habe meine Hoffnung eigentlich auf den Tod gesetzt, dass der Tod mich erlöst. Aber das kann der ja sowieso nicht. Das kann nur Jesus. Und so muss man das alles halt so durcharbeiten. Und mit der Zeit gibt es ein Bild. Und man kann anders darauf reagieren, anders damit umgehen.
Also die ganzen Programmierungen in deinem Kopf mussten aufgearbeitet werden.
Ja.
Und weil du so tief drinnen warst, über so viele Jahre,
genau,
ist das eine gewaltige Arbeit, die da aber getan werden muss.
Ja.
Jetzt sag mal, hast du dich nicht manchmal gefragt, warum konnte ich da raus? Warum ich? Und das sind so viele andere, warum kommen die nicht los?
Ist eine sehr gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Weil es gibt auch Kinder, die das nicht überleben. Es gibt Leute, die sterben bei den Ritualen. Oder es gibt Menschen, die werden wohl frei, aber die haben das ganze Leben damit, sind sehr verbittert oder sind so geschädigt, die können nicht ein normales Leben leben. Die sind in Psychiatrien oder müssen immer Medikamente nehmen oder sind einfach so geschädigt, auch vom Körperlichen her, dass sie nicht arbeiten können, nicht selber wohnen können. Ja, das ist ein Wunder, dass ich so hier sein kann.
Ich denke, da haben einige für dich gebetet, von denen du gar nichts weißt.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, ohne Gebet geht da sowieso nichts. Ja, und du, Gnade.
Ja, ja, genau. Du bist dann schließlich in der Adventgemeinde gelandet. Mhm. Wie ist das geschehen? Das war ja auch eine ganz besondere Geschichte, dass du da eine geistliche Heimat gefunden hast.
Ja, genau. Ich war unterwegs und da ging rechts eine Treppe runter und ich hatte so den Eindruck, dass ich diese Treppe benutzen soll. Ich gehe die aber nicht. Ich habe immer so einen selben Weg, wo ich laufe und ich gehe nicht immer gerade. Und da habe ich gedacht, wozu sollte ich das tun? Das mache ich jetzt sicher nicht. Und ich ging einfach weiter. Und ich habe dann aber gedacht, ja, wenn ich aber auf Gott hören will und lernen will, auf seine Stimme zu hören, dann muss ich das auch machen. Und ich habe dann gedreht und dann kam mir ein Mann entgegen und ich habe sofort gewusst, wegen diesem Mann sollte ich eigentlich diese Treppe runter. Und dann hat mir diesen Mann vom Schatten zum Licht hingehalten. Und ich
das kam ist ein Buch gewesen?
Das ist ein Buch gewesen, ja, oder Der große Kampf. Und ich kann das nicht ausstehen, wenn man mich so anspricht und noch ein Buch hingeben. Das macht das Ganze noch schlimmer. Das habe ich dann logischerweise abgelehnt. Und dieser Mann ist weitergelaufen. Gott hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich sollte hinterher. Das habe ich aber gemacht. Er ist so schnell gelaufen, dass ich ihn nicht erwischt habe. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, ich lasse das sein. Und ging meine Wege. Und dann kam wieder das Drängen. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich gehe jetzt noch außen rum bei diesem Gebäude. Und wenn ich den Mann dann sehe, dann spreche ich ihn an. Und sonst gehe ich nach Hause. Ich ging um das Gebäude rum und ich habe fast ein Ehepaar über den Haufen gerannt und das war dieser Mann mit seiner Frau. Und wir haben dann dort 2-3 Stunden gesprochen, wir hatten ein langes Gespräch. Und sie haben mir dann eben gesagt, ja, wie das wirklich aussieht mit Corona und die ganzen Illuminati und Freimaurer. Sie wollten mir dann quasi sagen, ja halt, was wirklich läuft auf der Welt. Und das habe ich ja gewusst, weil ich daraus komme. Und sie haben mir dann auch erzählt, dass sie den Sabbat als Feiertag halten. Und das hat mich so interessiert, weil ich habe schon davor so davon gehört und auch so ein bisschen gemacht, aber halt nicht wirklich. Und da habe ich gefragt, ob ich mal mit ihnen den Sabbat verbringen darf. Und sie haben mich dann eingeladen. Und das Lustige war noch, ich habe zuvor nie von den 7-Tags-Adventisten gehört. Ich habe gedacht, das sind Zeuge Jehovas. Ich habe mich innerlich auf einen Kampf vorbereitet und ich wollte denen dann beibringen, dass ihr Jesus selbst nicht der richtige Jesus ist. Das war mein erster Kontakt mit den 7-Tags-Adventisten. Und das war jetzt vor ungefähr einem Jahr. Und dann bin ich mitgegangen an einen Sabbat. Und seit da sind wir gemeinsam unterwegs und haben gemeinsam Bibel studiert. Ich wurde auch getauft. Und seit da sind wir unterwegs.
Das ist ja auch eine Freikirche, die Adventgemeinde, die Gemeinschaft der 7-Tags-Adventisten.
Ja, das ist so. Das habe ich aber gar nicht gewusst gehabt. Ich habe die nicht gekannt.
Ja. Was muss man jetzt beachten, um frei zu bleiben vom Okkultismus?
Was sehr wichtig ist, ist halt die Heiligung. Also es reicht nicht, viele Christen denken, ja, jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich ja zurücklehnen, jetzt geht es mir gut und jetzt passt alles. Aber das ist ein Riesenirrtum. Weil damit, dass man Christ wird, fängt es eigentlich gerade erst an. Da muss man sich heiligen. Da geht es darum, herauszufinden, wo habe ich Sünden, wo habe ich Charakterschwächen, dass man das Leben auch aufräumt. Zum einen auch praktisch, also wenn man von der Vergangenheit noch Hardrock hat oder Totenschädel, Buddhas aufgestellt oder an den Kleidern solche Symboliken und so, dass man halt konsequent alles auch aufräumt, dass man das Leben ja heiligt.
Dass man das Leben heiligt.
Ein gottwohlgefälliges Leben lebt. Und das ist ein Prozess, dass man dranbleibt, dass man auch mehr lernt in der Bibel, dass man bittet um Erkenntnis und dass man auch nicht Kompromisse eingeht. Also man kann nicht denken, man ist Christ und nebenbei mache ich noch ein bisschen Horoskope lesen, das geht ja noch, Tarotkarten ist auch nicht ganz so schlimm, das behalte ich jetzt noch. Das kann reichen, wenn man ein Einfallstor hat, dass das einen wieder komplett zurückzieht in die Sünde. Also das ist kein Spiel.
Du hast am Anfang auch gesagt, viele Christen beten nicht so wie Satanisten und sie hätten es doch so bitter nötig. Sie müssten da konsequenter sein.
Ja.
Gehört das auch dazu, um frei zu bleiben?
Auf jeden Fall, ja. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich täglich in der Bibel lese und dass ich auch bete. Und da muss ich selber übrigens auch dran sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das alles einfach kann. Für mich ist es auch ein Kampf, dran zu bleiben und das wirklich zu machen. Und ich merke auch, wenn ich zu lange nicht Bibel lese, zieht es mich in die alten Verhaltensmuster zurück. Ich brauche das auch als Korrektur.
Wie hat eigentlich dieser Satanismus dein Leben heute geprägt? Ich meine, du hast jetzt erzählt, dass du sehr aufpassen musst, dass du da nicht irgendwo wieder reinrutscht. Gibt es sonst noch irgendwelche Auswirkungen auf das Heute?
Also zum einen hat sich mein Leben, wo ich zum Glauben kam, zu 180 Grad verändert. Also es ist nichts mehr gleich, wie es mal war. So von den Kontakten her, vom Wohnort her, vom Beruf her. Das hat sich alles verändert. Der Satanismus hat mein alltägliches Leben sehr beeinflusst, weil ich halt sehr traumatisiert war. Und also da bin ich noch nicht geheilt. Ich habe nach wie vor Triggerpunkte und Sachen, die für mich sehr schwierig sind, wenn ich halt brutale Sachen lese oder höre oder so, nimmt mich das nach wie vor noch sehr mit. Die Nächte waren auch lange ein Thema. Ich hatte sehr lange Albträume und bin hochgeschreckt und hatte sehr Angst. Angst habe ich bis heute noch. Das ist noch nicht ganz weg. Das ist ein ständiger Begleiter. Ja.
Diese schreckliche Angst.
Ja, es hat aber auch was Gutes, weil wenn ich meine Geschichte erzähle, dann trauen sich die anderen Menschen dann auch eher ihre Geschichte zu erzählen. Und ich komme in viele gute Gespräche mit den Leuten. Und ich denke, da ist meine Geschichte auch ein Vorteil, weil ich verstehe das, wenn es einem richtig schlecht geht, wenn man schlimme Sachen erlebt hat. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich sehe auch, wie Gott Sachen, die früher waren, ins Gute wenden kann. Also ich musste sehr viel arbeiten als Kind. Ich war eigentlich ein Arbeitssklave und sie wollten das für ihre Zwecke missbrauchen. Und jetzt in der Geschichte vom Freiwerden war es dann aber so, dass es für mich ein Segen war, weil im Modus Arbeiten, da ging es mir gut. Ich bin so gedrillt auf Arbeiten, das geht einfach. Und das hat mir meine Selbstständigkeit bewahrt. Weil es gibt auch solche, die das dann nicht mehr schaffen. Für die ist es dann zu hart und die müssen dann für eine Zeit oder auch viel länger aufhören zu arbeiten. Und so hat Gott für mich das zum Segen gewendet, weil ich arbeite gerne, da geht es mir gut.
Du sagst, dass du heute noch mit Angst zu kämpfen hast. Ist das
Ja.
die gleiche Angst wie damals?
Zum Teil schon. Also für mich ist es immer noch schwierig, nachts durch einen finsteren Wald zu laufen, weil im Wald auch Rituale stattgefunden haben. Da schaue ich mich halt um und habe Angst, dass da komische Gestalten sind. Und ich habe auch Platzangst. Ich war so oft eingesperrt in sehr engen Räumen. Ich könnte da auch noch ein Beispiel sagen. Also sie haben mich oft in engen Räumen eingesperrt und einmal haben sie mich in einen Sarg eingesperrt und sie haben mich so lange dort drin gelassen, bis ich fast erstickt bin. Das hat auch wieder dazu gedient, dass es eine Abspaltung gibt. Und heute, wenn ich in sehr enge Räume eingesperrt bin, dann habe ich Angst. Also auch wenn ich in Kajütenbetten schlafe und dann merke, oh, da ist schon was und da ist schon die Mauer, dann habe ich Angst. Ja. Das ist eigentlich dieselbe Angst, ja.
Ja, das Leben hat schon seine Spuren hinterlassen. Kann man nicht einfach wegwischen. Wahrscheinlich hast du auch Narben oder nicht nur mental.
Ja, ich habe seelische Narben und ich habe auch körperliche Narben. Und ich habe die hier seitwärts und auch über die Beine. Und eine Zeit lang bin ich dem ein bisschen nachgegangen. Ich habe das auch einer Ärztin gezeigt, diese Narben. Ich wollte die Bestätigung haben, dass das nicht einfach von irgendwo sonst kommt. Mhm. Und die hat mir das bestätigt. Ich habe Narben, die kann man so real nicht erklären, also so wie Narben normalerweise sind die nicht. Wo ich dann aber von der Ärztin einen Bericht haben wollte, weil ich dieser Sache eben nachgehen wollte, war die Ärztin nicht mehr zu erreichen. Und zwar von mir nicht und auch von Ämtern nicht. Mhm. Wo es dann wirklich ums Ernste ging, war diese Ärztin dann nicht mehr zu haben, das zu bestätigen. Aber das ist etwas, was mir niemand absprechen kann. Es kann niemand sagen, ja, es ist nicht, ich hab's, ich seh's.
Du hast es, du trägst es den Rest deines Lebens mit dir herum.
Ja, genau.
Jetzt steht im Psalm 118, Vers 6, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun?
Ja, das ist sehr ein schöner Vers und das zeigt sich auch. Also die Ehre, dass ich frei bin, die gehört Gott. Und dass ich da bin, zeigt auch, dass die Menschen nur begrenzt weit gehen können. Also was Gott nicht erlaubt, können die Menschen nicht tun. Und sie wollten mich auch nach dem Kult ja noch zurückholen und auch umbringen. Und das haben sie nie geschafft. Also wenn das Gott nicht zulässt, können die Menschen gar nichts. Und das gibt mir auch einen tiefen Frieden, weil ich bin auch oft alleine unterwegs. Also alleine im Sinn von, keine Menschen sind bei mir. Aber ich weiß, dass Gott mich schützt.
Darauf kannst du dich voll und ganz verlassen.
Ja.
Du hast das so oft erlebt. Sie haben also versucht, dich wieder zurückzuholen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da abgelaufen?
Ich habe vor kurzem ein Beispiel erlebt und ich war im Zug.
Vor kurzem erst? Also
ja, vor kurzem.
Nach Jahren noch?
Ja, das war jetzt vielleicht vor einem Monat oder so. Und da habe ich schon im Zug gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas läuft jetzt über die Programmierungen, weil ich verhalte mich anders. Ich nehme die Umgebung nicht mehr gleich wahr. Ich kann das mittlerweile unterscheiden durch die Therapie, die ich auch gemacht habe. Und dann war ich am Bahnhof und dann hatte ich den Eindruck, dass ich jemanden anrufen sollte und weggehen. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe festgestellt, dass da ein Mann steht, der sich genauso verhalten hat, der Interesse an mir hatte, der so gekleidet war, mich das von früher her kenne. Und ich habe gewusst, jetzt ist gefährlich, weil ich weiß von Beispielen, wo sie die Leute direkt am Bahnhof noch gefischt haben und in die Rituale zurückgegangen sind. Und ich habe dann diese Person angerufen und die hat mich dann direkt am Bahnhof abgeholt. Also, dass der Herr mich auch davor warnt, dass ich dann weggehen muss.
Also dein Bekannter oder Freund oder Freundin hat dich dann abgeholt, um dich da rauszuholen.
Ja, genau.
Jetzt hast du vorhin gesagt, an der Kleidung hast du gemerkt, dass der von diesen Kreisen ist. Was war besonders an dieser Kleidung?
Er war so auf eine gewisse Art elegant gekleidet und schwarz, aber nicht auffällig. Und ich kenne das Verhalten, die Verhaltensweise. Ich habe ihm angesehen, dass er mich unter Kontrolle hat. Dass er weiß, was ich mache, wann ich es mache. Er war auch bereit mit dem Handy. Das machen sie ja oft auch für die Kommunikation. Und ich weiß von früher her, dass sie so die Leute zurückgeholt haben, wie der sich mir gegenüber verhalten hat.
Du bist ja aus diesem Kreis vor Jahren rausgekommen, warst in diesen Freikirchen. Vielleicht sprechen wir noch mal über diesen Einfluss der Satanisten auf manche Freikirchen. Was hast du da erlebt?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Satanisten schleusen extra Menschen in die Kirchen rein oder eigentlich in alles Christliche, also auch in christliche Schulen oder was auch immer von den Christen organisiert ist, werden Satanisten eingeschleust. Und die streben dann Leitungspositionen an oder Kinderbetreuung.
Kinderbetreuung?
Ja, genau. Einfach die Position, wo sie am meisten Schaden anrichten können. Also Leitungspositionen sind super, weil dann kann man schleichend andere Lehren einbringen. Man kann zum Beispiel auch andere Musik einbringen. Das wäre dann auch noch ein Thema. Das ist sehr gefährlich und nie neutral. Bei den Kindern machen die das oft, weil die fangen schon an, die Kinder zu manipulieren und schon zu trainieren. Man muss sein Kind nicht anfassen, um es zu beeinflussen. Das läuft auch über Hypnose und über die Augen. Die fangen schon an, die Kinder ganz, ganz fein vorzubereiten für.
Kann man das irgendwo merken? Oder wie kann man das aufspüren? Wie kann man entdecken, dass da was verkehrt läuft?
Zum Teil ist es halt sehr schwierig. Da muss man halt eben auch viel beten, dass Gott einem schützt und dass Gott einem das aufzeigt, wenn etwas ist. Und bei den Kindern halt mit viel Aufmerksamkeit. Irgendwann würden die Kinder ja anfangen, sich anders zu verhalten. Verhaltensweisen, die nicht typisch sind für dieses Kind. Oder dass das Kind sich zurückzieht, nicht mehr gleich Anteil nimmt am Alltag oder solche Sachen.
Welche Rolle spielt die Musik im Satanismus? Oder in diesen Kirchen, in diesen Freikirchen?
Eine sehr große Rolle. Weil während dem Rituale gemacht wurden und Kinder gequält werden, ist oft auch Musik gelaufen. Und Musik, wo Kinder gequält werden dazu, das kann ja nie ein Segen sein. Und oftmals machen sie es auch so, dass die Musik direkt von Dämonen eingegeben wird oder dass sie diese Musik einem Dämon weihen oder diese CD. Und schon nur das Besitzen von dieser CD öffnet diesem Dämon eine Tür, weil das ist sein Besitz. Und wenn Christen diese CDs bei sich zu Hause haben, können sie nicht sagen, ich bete die sauber. Das gehört dem Teufel. Das ist ein anderes Herrschaftsgebiet. Da wird Gott sich nicht einmischen, weil das ist legal, dass diese CD dem Teufel gehört. Das sind geistige Prinzipien. Und wenn die Christen denken, sie nehmen da mal ein bisschen was mit, halt, wie Schlagzeug oder sowas vom Voodoo kommt. Man kann nicht etwas vom Voodoo nehmen, was eindeutig Dämonen dahinter sind und dann denken, man hat den Segen. Das geht einfach nicht. Und so kommen die ganz schleichend rein. Und bei der Musik, da bin ich nicht so gut informiert darüber wegen dem Takt. Es gibt Leute, die können das besser beschreiben. Es gibt so einen Takt, wo der Frontallappen wie ausgeschalten wird, wo die Leute sich auch wie nicht mehr unter Kontrolle haben. Es läuft so auf der Gefühlsebene und dann nicht mehr über die Verstandesebene. Und da werden die Leute einfach eingelullt und sind nicht mehr beim richtigen Verstand.
Und das ist nicht nur Hardrock-Musik, sondern das kann auch andere Musik sein.
Ja genau, die lassen das einfach einfließen. Also der Worship zum Beispiel. Also ich war auch schon in Gemeinden vom ICF oder so, das war vorne ein Konzert. Das hatte nichts mehr zu tun mit Lobpreis. Und dann kommen sie noch mit ihrem Heiligen Geist und mit ihrer Zungenrede. Also da sind Dämonen anwesend. Es kann niemals sein, dass ein Mensch da vorne liegt und lacht wie wild und zittert und schlottert und schaumt und zappelt. Das ist nicht von Gott. Wir haben einen Gott der Ordnung. Und das fließt dann halt alles ineinander rüber. Man nimmt Musik rein, die nicht dorthin gehört, was die Leute bereits schon beeinflusst. Und dann kommen noch falsche Lehren. Das ist so Salamitaktik. Und dann kriegt man immer mehr. Und dann wird es so verwässert und dann kommt man rein von der Finsternis und denkt sich, ja Moment mal, was ist denn da anders? Die Christen haben auch Dämonen, aber die können nicht damit umgehen. Die Satanisten, die können mit den Dämonen umgehen. Und das war ein Grund, warum ich lange gar nicht in die Freikirchen ging, weil ich ging dort schlechter raus als rein. Und nicht, weil mich die Botschaft so getroffen hat. Ich habe gerne direkte Botschaften. Ich halte nichts vom Wohlstandsevangelium, das bringt mir nichts. Ich will, dass es ins Herz schneidet. Aber ich ging dort anders raus, weil so viel Hexerei da drin war in den Gemeinden. Zum Teil auch die Pastoren, die sind so vermischt mit dem Satanischen. Ich habe gewusst, wenn ich zu dem in die Seelsorge gehen würde, es würde mir schlechter gehen, als es mir jetzt geht. Die Christen nehmen das einfach zu wenig ernst.
Das ist erschreckend, was du erzählst, dass die Kirchen noch nicht mal ein sicherer Boden sind.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Du hast von Herumrollen am Boden im Gottesdienst gesprochen. Da gibt es ja auch die Zungenrede. Wie ist das einzuordnen?
Finde ich sehr gefährlich. Also vor allem bei den charismatischen Gemeinden wird das oft praktiziert, diese Zungenrede. Und so wie ich das erlebt habe, ist es nie und nimmer der Heilige Geist. Also dieses Gekicker oder was die da sagen, Das hört sich genau gleich an wie die Hexensprüche, die ich damals als Kind gelernt habe. Das ist so identisch, das kann nie und nimmer vom Heiligen Geist sein. Und ich finde das sehr gefährlich, weil viele Christen das praktizieren und denken, sie kommen irgendwo in eine höhere Verbundenheit. Und das ist nicht sauber, das kommt nicht von Gott.
Du sagst wie Hexerei, wie Zaubersprüche, so kennst du das?
Ja. Okay. Also ich kenne das von früher. Mhm. Mhm. Das ist dann ein anderer Gott.
Das ist gefährlich, ja. Wie weit geht eigentlich die Macht der Satanisten?
Bei treuen Gemeinden und bei treuen Christen können sie nichts erreichen. Die sind geschützt. Also wenn man mit aufrichtigem Herzen bei Gott, bei Jesus, bei der Bibel ist, dann haben sie keine Macht über einem. Und das ist auch das, was die Satanisten dann zum Nachdenken bringt. Weil es gibt gewisse Christen, gewisse Gemeinden, die können sie nicht antasten. Wo dann deutlich wird, dass die Macht Gottes stärker wird. Und ansonsten ist es halt oft, dass die Menschen auch mit dem freien Willen der Finsternis Anrechte geben. Da muss man schon sehr aufpassen. Wenn es von Kind auf ist, dann hat man nicht viel zu sagen. Dann ist es nicht der freie Wille, man wird einfach gezwungen. Aber dann ist Gott gerecht und gibt einem die Möglichkeit, auch auszusteigen, wenn man das will. Und ansonsten hat man selber halt schon auch
Verantwortung.
Ja,
also genau. Damit nicht spielen, denn damit gibt man dem Satan Rechte an einen.
Ja, das ist so, ja.
Wir sind also dem Teufel nicht wehrlos ausgeliefert. Außer wir spielen mit okkulten Sachen, dann geben wir dem Teufel Rechte. Ansonsten schützt uns Gott, wenn wir uns an ihm festhalten. Da gibt es so einen schönen Bibeltext in Römer 8, Verse 38 und 39. Da steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, satanische Mächte, noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Ja, das ist ein sehr schöner Vers und das finde ich auch ganz wichtig, weil es geht hier bei diesem Zeugnis nicht darum, die Finsternis zu erheben und die Finsternis zu beleuchten, sondern ich möchte zeigen, wie groß Gott ist und dass Gott aus jeder Situation befreien kann. Weil wenn er mich befreien kann, kann er jeder Person helfen. Und das ist das, was du sagst. Und so sind wir auch geschützt. Also die können nur so viel machen, wie Gott zulässt. Mehr können die nicht. Mhm. Die haben nie die Kraft, die Gott hat.
Das ist so beruhigend zu wissen.
Ja.
Ich muss trotzdem noch mal nachhaken. Vorhin habe ich ja gesagt, es kann sein, dass man mit irgendwelchen okkulten Dingen spielt und dann gerät man in die Fänge Satans. Ich möchte einfach noch mal genauer Bescheid wissen. Wie gerät man in die satanischen Fänge? Welche Rolle können Gegenstände oder Geschenke dabei spielen? Du hast vorhin CDs erwähnt.
Eine sehr große Rolle. Da muss man sehr aufpassen, wenn man sich Geschenke mitnimmt von einem zum Beispiel buddhistischen Land oder so und man stellt diesen Buddha irgendwo hin, kann das schon Einfluss haben, dass es zum Beispiel Streit gibt in der Familie oder so und halt auch in christlichen Familien, weil auf diesem Buddha der entsprechende Dämon ist und der auch die entsprechenden Anrechte bekommt. Da muss man sehr aufpassen, halt auch was man für Gegenstände hat und sich da auch sauber halten. Aber man muss da auch nicht Angst haben. Also ich sehe dann manchmal auch Christen, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann haben die Angst. Aber man braucht nicht Angst zu haben, wenn man bei Gott ist.
Und erkennst du, wenn jemand eine okkulte Belastung hat?
Zum Teil schon, aber nicht. Ich habe nicht irgendwie da so eine Gabe, dass ich das sehe, sondern mehr, weil ich halt der größte Teil von meinem Leben damit konfrontiert war. Oft sieht man das halt an den Augen an. Aber das ist dann etwas, was eigentlich jeder Christ hat. Also wenn ich mit anderen spreche aus meiner Adventgemeinde, die können das auch erkennen, weil Gott einem auch die Gabe der Unterscheidung gibt. Mhm. Manchmal sieht man das auch an Verhaltensweisen an oder zum Teil halt schon an Kleidern oder an Praktiken.
Spielen eigentlich Dämonen eine Rolle in unserem Alltag?
Ja, über die Gedanken. Also negative Gedanken, Dämonen versuchen natürlich immer Gedanken einem einzugeben, die negativ sind und versuchen auch einem so von Gott wegzubringen. Und da kommt es auch darauf an, da entscheiden wir wieder, wem geben wir die Macht. Und wenn wir natürlich die Idee haben, oh, jetzt gehe ich mal einen Gläserrücken oder einen Tischrücken machen, dann habe ich direkt Kontakt mit dem Dämon. Und dann bin ich es, die dem Dämon auch das Recht gibt, in mein Leben einzugreifen.
Also der Teufel versucht es eigentlich immer wieder?
Immer wieder, ja.
Immer wieder.
Ja, genau.
Und da muss man sich fest an Gott festhalten.
Ja.
Möchtest du uns zum Schluss noch etwas sagen, was dir auf dem Herzen liegt?
Ja, sehr gerne. Ich möchte zuerst gerne was aus der Bibel vorlesen. Und zwar zuerst aus Epheser 5,11. Und da steht: Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und um das geht es auch bei diesem Zeugnis aufzudecken, was die Finsternis wirklich alles macht, um den Leuten auch das Bewusstsein zu schärfen, dass das heute auch immer noch passiert, dass immer noch Kinder in dieser Not sind, dass man da auch hinschaut und das nicht einfach gut heißt.
Das ist ganz wichtig, ja. Ja.
Und das andere ist Epheser 6,11-12. Da steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das ist auch die Möglichkeit, wie man sich schützen kann mit der Waffenrüstung, dass man das auch lebt und nicht nur liest, dass man sich damit beschäftigt. Und da möchte ich die Leute auch ermutigen, wenn Gott mir helfen konnte in meiner Situation, gibt es bestimmt keine Situation, wo Gott nicht helfen kann. Also egal, was die Leute für Probleme haben, Gott kann immer helfen und hat einen Ausweg dafür. Und mir ist es wichtig, dass die Leute jetzt nicht den Fokus auf die Finsternis haben, sondern auf die Größe Gottes und auf seine Herrlichkeit und wie groß er ist und dass er die Ehre hat für mein Leben, ja, für dieses Wunder.
Diesen Worten kann ich nichts hinzufügen, das hast du sehr schön gesagt. Ich wünsche unseren Zuhörern eine innige Beziehung zu Christus. Bleiben Sie frei und halten Sie an ihm fest, bis er wiederkommt. Auf Wiedersehen.